Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüther heiße ich und
Rudolf Schlüter.
sehr gut, okay. Also wir sind jetzt wieder online verbunden miteinander. Die Tonqualität, glaube ich, wird jetzt nicht so super sein. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht genau, ob das hier bei mir an meinem Kopfhörer liegt oder ob es ein bisschen scheppert bei dir bei der Eingabe, Vater. Das
Nee,
müssen
ist
wir.
okay.
Naja, okay, aber ich höre dich so ein bisschen scheppernd.
Ach
Hörst du
so,
dich,
das tut mir leid.
hörst du dich denn selber gut? Wie hörst du dich denn bei dir an?
Ich fühle mich super.
Nee, aber ich meine, wie hörst du dich an?
Ja, das war jetzt genauso gemeint.
Ja, genau.
Ja, also, ich finde, es klingt gut.
Okay, naja, wenn das bei dir gut klingt, dann sind tatsächlich, ich benutze ein ultra altes, mit Kabel versehenes Kopfhörermodell, weil wir wieder eine neue Aufnahmekonstellation haben. Ich bin nämlich in meinem Büro, meiner Arbeit, und der Vater ist zu Hause. Und ja, wir müssen gerade noch so ein bisschen mit, also ich persönlich muss mich noch so ein bisschen sortieren, weil ich gerade erfahren habe, dass die Mutter einen Hörsturz hatte und jetzt macht man sich immer so ein bisschen Sorgen, aber so ist es. Wir nehmen eine neue Folge auf und die Folge ist die Nummer 34. Wir haben 33 Folgen schon im Kasten. Die 34. folgt jetzt und das Thema ist eins, das du dir ausgedacht hast und was ich aber direkt inspirierend und spannend fand. Und das Thema ist Natur. Okay,
Genau.
und ja. Das wollen wir doch mal besprechen hier. Ne?
Also, ich wäre sehr dankbar, wenn du deine einleitenden Worte sagen würdest, weil ich denke, da bist du einfach der Kompetentere. Und es würde auch sozusagen zu dem passen, was ich über mein Naturverhältnis gleich zu sagen haben werde.
Genau, also okay, was mich an Natur interessiert, also weswegen mich das Thema irgendwie fasziniert, ist, zum einen aus so einem, also relativ würde ich sagen, alltagsweltlichen Interesse an Natur, dass ich gemerkt habe, jetzt bin ja ein Mann mittleren Alters, wie wir ja hier in dem Podcast und auch sonst, wie ich auch sonst oft genug zu Protokoll gebe. Und ich merke halt schon, dass so sozusagen ein Markenzeichen dieses mittleren Alters für mich tatsächlich auch ist, dass ich jetzt endlich das verstehe, was sozusagen andere schon viel früher erkannt haben in meinem Umfeld, dass sozusagen ich von Natur sehr begeistert bin. Und zwar, also und auch
Ach.
von diesen sehr konventionellen, weißt du, in der Natur sein, auf Bergspitzen, wandern, im Wald spazieren gehen. Ich gucke ja schon seit jeher immer gerne in den Himmel. Da haben wir, glaube ich, schon an verschiedenen Stellen in dem
Ja,
Podcast vielleicht auch
werden
schon
wir auch
drüber.
heute was zu sagen müssen, ja.
Genau. Himmel gucken und ich liebe Wolken. Also ich finde, Wolken sind einfach so. Der Himmel und Wolken sind einfach so das Krasseste überhaupt, einfach krasseste überhaupt, Punkt. Also das ist sozusagen, das ist also so diesen ganz, ganz alltagsweltliches Verständnis oder Interesse an Natur. Und dann ist natürlich für mich als Kulturwissenschaftler, so würde ich mich selbst beschreiben, also ich bin Amerikanist und slash Kulturwissenschaftler, würde ich sagen, ist immer so meine Identität als Forscher und Lehrender. Und da ist Natur auch deshalb wichtig, weil es ja sozusagen das Gegensatzpaar bildet mit Kultur. Und
Ja, schon klar.
weil, ne, aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive ist natürlich Natur etwas sozusagen schwer Greifbares, weil in dem Moment, wo wir versuchen, Natur zu greifen oder begreifen oder beschreiben, wird es halt immer schon Kultur. Also wir
So ist
beschreiben
es.
Natur sozusagen natürlich immer aus einer spezifisch kulturellen Perspektive. Ja gut, aber diese Hauptdichotomie, also das Gegensatzpaar, wenn ich eine Einführung in die Kulturwissenschaften mache, ist halt immer, dass man anfängt mit dieser Gegenüberstellung aus Kultur und Natur. Und das ist sozusagen das
Ja, das
eine,
kenne
ne?
ich auch.
Deshalb ist das wichtig. Und das andere ist natürlich dann wiederum auch für sozusagen Amerikanisten und so also kulturhistorisch arbeitende Menschen wie mich, die sich mit Nordamerika befassen, ist natürlich die Natur, sozusagen die natürliche Umgebung und der sozusagen die unter, damit könnte ich jetzt auch sozusagen sagen, wie Landschaft oder Land, ne, oder die Geografie dieser Gebiete, ja auch immer schon ein Faszinosum. Also viele Leute fühlen sich ja auch speziell zu Nordamerika hingezogen wegen der Natur. Also auch wegen der Kultur, aber immer auch wegen der Natur. Und insofern hat es auch eine gewisse Wirkungsmacht, sowohl sozusagen als sozusagen Land unserer Träume und so als Land unserer Imagination aus der Ferne, aber natürlich durchaus auch für das Selbstverständnis der amerikanischen Kultur. Also die amerikanische, nordamerikanische Natur spielt für das Selbstverständnis in der amerikanischen Kultur auch eine ziemlich große Rolle. Das sind so die
Ja,
Sachen,
klar.
die mich daran interessieren, die jetzt vielleicht, manche sind vielleicht banaler als andere oder auch schon sehr konventionell oder so. Ich kann das immer schwer einschätzen. Wenn man so wie ich lange schon an so Sachen arbeitet, dann hat man immer das Gefühl, das ist langweilig, weil das weiß ja irgendwie jede
Ja,
schon.
das stimmt.
Aber ne, aber das kann ich nicht, vermag ich nicht mehr so recht zu beurteilen. Was mich gar nicht so interessiert, ist wahrscheinlich das, was die Philosophen interessiert, so Fragen nach der Natur des Menschen oder sowas.
Nee, nee, also das ist ja auch nur ein anderer Ausdruck für das Wesen des Menschen. Und damit will ich dich auch wirklich nicht nerven heute. Nee, ich hatte mir genau das gedacht, dass du so ähnlich einsteigst und das gibt mir die Möglichkeit, eine Gegenposition zu beziehen. Nicht?
Okay,
Ich mache
ja.
das aber auch, wie du das gemacht hast, sozusagen individualbiografisch, indem ich Folgendes feststelle. Ich hatte noch nie ein Verhältnis zur Natur, das ich so beschreiben könnte, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich dass ich Natur faszinierend finde und begeistert bin und auf oben auf Gipfelhöhen mich besonders wohlfühle, sondern ich habe immer das Problem gehabt, dass, und das habe ich mir heute Morgen ausgedacht, dass ich das als Schlagwort hier einbringen möchte, dass ich in der Natur recht bald so etwas wie ein Unbehagen erlebe. Das würde ich mal plakativ so beschreiben. Natur, also in der Natur zu sein, und jetzt sozusagen in der reinen Natur zu sein. Das heißt, in einer Natur, wo man menschliche Spuren oder wie du eben gesagt hast, Spuren der Kultur nicht mehr wahrnimmt, das ist für mich nur eine angenehme Situation für eine kurze Zeit. Ich habe nach kurzer Zeit das Gefühl, ich müsste doch wieder in das Meine hineinkommen. Und das Meine ist die Kultur. Dann wäre es für mich dann immer schon schön zu sehen, aha, da hinten ist aber wenigstens Dornhaus.
Nee,
Ja?
okay, klar.
Also ich fühle mich in der Natur, wenn es denn sozusagen die reine Natur ist, schnell ein bisschen verloren. Ich fühle mich dort nicht verloren, wo die Natur sozusagen noch als Element einer umgreifenden Kultur erlebbar ist. Ja?
Ja.
Also wenn ich irgendwo auf einem Berg stünde und wäre da auch noch eine längere Zeit oben auf dem Berg, sähe aber ein Dorf unten, dann wäre mir weniger unbehaglich, als wenn ich irgendwo nur auf einem Berg stehe und sehe überall nur andere Berggipfel.
Okay.
Das ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, das mich auch irritiert. Und gleich will ich noch sagen, dass es dazu auch noch eine andere drollige Seite gibt. Aber das ist
Vielleicht.
schon mal ein wichtiger Gegensatz.
Okay, aber das finde ich auch, also da würde ich vielleicht trotzdem sagen, okay, das ist natürlich sowas wie, ich glaube schon, dass ich jetzt auch hier jetzt gar nicht, ich will jetzt ja gar nicht so heroisch rüberkommen und ich glaube, das ist, wäre auch unangemessen. Also ich glaube schon, dass das für mich schon auch gilt, dass ich auch, ich bin jetzt ja auch niemand, der jetzt irgendwie outdoormäßig irgendwelche Gipfel besteigt und nur mit einem Zelt bewaffnet 14 Tage über die Alpen zieht oder sowas, ne? Also das falsche Bild von mir will ich jetzt überhaupt gar nicht entwerfen, sondern ich glaube schon tatsächlich auch, dass wenn ich jetzt von Natur spreche, dann meine ich schon, also ich kann mich sehr begeistern für die Natur und finde sie unglaublich faszinierend und ja auch sozusagen vielschichtig und abwechslungsreich. Aber es ist jetzt gleichzeitig nicht so, dass ich das irgendwie, also für mich stellt die Natur jetzt auch nicht so einen Raum dar, den ich unbedingt nutzen will, so um an meine, weißt du, menschlichen Grenzen zu kommen oder die
Ja,
auszuloten, was ja
total.
für manche so unter dem Stichwort Abenteuer oder Natururlaub vielleicht eine
Ja.
Rolle spielt, dass man so mit sich auf diese Art und Weise entweder, wie gesagt, über das an seine eigenen Grenzen gehen, so sich selber besser kennenlernt oder so, oder gar vermutet, dass sozusagen dort in der Natur sozusagen das Wesen des eigenen Wesenskern irgendwie zu finden sei oder so.
Ja.
Das ist bei mir auch jetzt überhaupt nicht der Fall. Es ist tatsächlich eher so eine, auch aus so einer Halbdistanz, ne, was ja für dich typischer ist eigentlich als vielleicht für mich, ist das schon so eine ja fundamentale Bewunderung, sage ich mal, oder Begeisterung auch für die Natur, aber schon aus so einer Halbdistanz. Und ich glaube auch, dass, also das ist halt so die nächste Frage, wenn ich von Natur rede, geht es vielleicht in, ja, tatsächlich auch schon immer um die domestizierte Variante
Also,
davon, ne?
da
Also
kommen wir uns doch etwas näher, als ich das angenommen hatte. Ich will das, was mir da zu schaffen macht, nochmal in einem anderen Ausdruck prägen.
ja.
Ich habe mich mal beschäftigt mit der Ethik von Peter Singer, der ist ja einigermaßen bekannt als so ein Öko-Ethiker. Und der hat mit großem Bedauern festgestellt, dass es eigentlich kaum noch Natur gibt, weil überall schon der Mensch reingepfuscht hat, nicht? Und den Begriff von Natur, den ich eben reine Natur genannt habe, den drückt er aus oder ja, den fasst er in Wilderness.
Genau.
Es gibt sozusagen keine Wilderness mehr, denn selbst in entlegenen Gegenden haben die Menschen dann zumindest irgendwie einen Zufluchtsort gebaut. Oder es gibt die Zufahrt dahin. Ja. Sehr interessant war, als wir, deine Mutter und ich, in Costa Rica waren, sind wir in den Urwald gegangen. Ja. Also es ist wirklich ein sehr dichter, wilder Wald, nur domestiziert in dem Sinne, dass er da schon Pfade drin hat, und zwar feste Pfade, nicht? Also nicht einfach so Trampelpfade, sondern nicht asphaltiert, aber irgendwie künstlich hergerichtet. Das ist also für Peter Singer ist das dann nicht mehr Wilderness.
Genau,
Und
nee, genau.
Wilderness ist eigentlich das, was er im strengen Sinne Natur nennen würde. Und da sind wir uns offenbar beide einig, dass wir
Genau.
nicht unbedingt diese Grenzerfahrung haben müssen, also ich in der Wildnis. Ja?
Genau.
Und es gibt ja auch diesen berühmten Film das heißt, glaube ich, Into the Wild,
Into the Wild, genau, ja.
ne? Into the Wild, wo jemand dann wirklich in Alaska irgendwo in der
Genau.
Pampa oder vielmehr da ganz weit weg irgendwo alleine lebt und dann ist ihm der Rückweg abgeschnitten, weil dann der Fluss sich so erweitert hat und er stirbt da, ne, an
Genau.
einer Vergiftung. Das sind so Ideen, die immer aufkommen, wenn ich zu lange in der Natur allein wäre. Jetzt kommt aber sozusagen der Trost. Das gibt es ja kaum. Also
Genau.
es ist für mich das Naturerlebnis leichter gemacht dadurch, dass ich kaum noch die Möglichkeit habe, einfach in der Natur zu sein, also in der Wildnis. Und dann gilt, ja, Landschaften, und damit meine ich jetzt irgendwie, was so quasi als Gestaltetes daherkommt, auch wenn es die
Kulturlandschaft.
Natur gestaltet hat,
Also,
ja,
okay.
auch wenn es die Natur gestaltet hat, weitestgehend, und der Mensch vielleicht nur den Zugang dahin gebastelt hat, das ist für mich schon weniger beunruhigend. Also das kann ich dann auch bewundern. Aber ich habe da einen rein, ja, fast ausschließlich einen rein ästhetischen Zugang dazu. Also dieses, ja, du hast eben so betont, da die Vielfalt und dass dich das so beeindruckt. Diese Gedanken kommen mir nicht als erstes. Als erstes kommen mir die Gedanken, ach, das ist aber schön. Ja, das ist schön. Und schon als junger Mensch, viel jünger als du jetzt bist, habe ich immer gedacht, ich bin so ein richtig Trivialromantiker, denn für mich sind so die Mittelgebirgslandschaften in Deutschland, die leicht geschwungenen Hügel mit ein bisschen Wald drauf und dann blauer Himmel und darüber ziehen weiße Wolken. Das ist, finde ich, schön. Und natürlich bestimmte Stimmungen wie Abendstimmung, ja, Morgenstimmung erlebe ich ja kaum, weil ich dann immer noch schlafe. Aber Abendstimmung, also so ein bisschen was, wie Caspar David Friedrich, nicht? Also
Genau,
diese,
ja.
das ist mein Verständnis von schöner Natur, anheimender, angenehmer Natur. Dagegen sozusagen, was ja auch viele Leute so an der Natur faszinieren, sind dieses Ungeheure. Ja, also tosende Wellen oder auf dem Meer alleine sein, mit den Elementen ausgeliefert sein. Oder der bestirnte Himmel über mir, nicht, das haben wir auch schon mal erlebt, dass man sehr, sehr viele Sterne sieht, zum Beispiel auf Aufhören. Im Gebirge sieht man ja viel mehr Sterne als im
Oder auch im
Flachland.
Wasser
Und
oder in der Wüste sieht man auch mehr, glaube ich.
ja, das alles, dieses, was man auch das Erhabene nennt, das ist für mich eher erschreckend. Also für mich ist es sozusagen dieses eher so, etwas platt gesagt, das Liebliche an der
Aber
Natur.
interessant, weil ich kenne das zum Beispiel so. Also gerade so bei Caspar David Friedrich und so in der romantischen Malerei und so, das ist ja genau das, also das ist ja schon auch das Sublime so ein bisschen. Also insofern, klar
Ja.
kann man sagen, man ist dann trivialromantisch, ne? Aber dann, das war ja, also die Romantiker, diese Landschaftsmaler, die romantischen Landschaftsmaler haben ja genau das gemalt. Und ich kenne das aus der nordamerikanischen Kunstgeschichte, ist das nämlich dann ein Riesenproblem, ne? Weil diese nordamerikanischen Künstler, da gibt's ja dann so, da gibt's dann die Hudson Valley School und so, und die diese ersten, die auch im Prinzip romantische Naturmalerei machen, aber das halt immer abgleichen halt im Prinzip an so eine Art diesem Mittelgebirgsideal, was du da gerade beschrieben hast, ne? Da geht's dann immer darum, dass halt Nordamerika eben so ein etwas rauerer Kontinent ist, ne, mit diesen
Ja.
größeren Extremen, und es hat eben nicht sozusagen dieses Hügelige der Toskana. Da ist oft die Toskana ist so der ultimative Referenzpunkt oft für diese Art
Ah,
von
interessant, interessant,
Trivialromantik.
ja.
Und dann, ne, und wie wir jetzt ja heute wissen, ist ja eigentlich so in unserer Zeit, in unserer gegenwärtigen Zeit, ist ja genau dieses, das Extreme, ne, das Extreme der Natur und vielleicht sogar diese, naja, sagen wir es mal, landläufig noch angenommene, rohere Naturgewalt sozusagen sichtbarer in den Vereinigten Staaten, und ist ja immer mehr zu so einem eigenen Ideal und Distinktionsmerkmal geworden, ne? Und das ist aber, also das ist tatsächlich, das sorgt also in der amerikanischen Kunstproduktion eine ganze Zeit lang für so eine Identitätskrise,
Ah, das ist interessant.
weil man genau diese Art von Natur halt nicht in dem gleichen Maße vorfindet, und das ist so im Prinzip ist das dann so ein Naturkomplex, der den Kulturkomplex spiegelt, den man ja sowieso hat, ne? Weil man hat ja nicht die
Ja,
gleiche
ja.
kulturelle Tradition wie manche dieser westeuropäischen Nationen, mit denen man sich vergleicht, ne? Und
Ja,
das wird
ja.
ja dann, und jetzt wissen wir es ja, und dann gibt es halt diese Bilder dann von den Niagara Falls, ne? Dann gibt es die
Ja.
ersten Nationalparks und die Gemälde von Yosemite, und dann gibt es eben, und schließen natürlich
Ja.
auch so Grand Canyon und so, diese ganz, alles, was so groß ist und so, ja, eben gewaltig so. Und das wird ja dann im Prinzip, ist ja für uns eigentlich heute so eine Allegorie überhaupt auch so für den amerikanischen Geist immer so ein bisschen, ne? Immer größer, höher, schneller, weiter und so.
Ja,
Und
ja, ja.
das findet sich jetzt da wieder, aber das war tatsächlich so, tatsächlich ein Problem für einen Teil der amerikanischen Kunst- und Kulturgeschichte. So. Ist
Also ja,
interessant,
kann ich
finde
gut
ich.
verstehen. Das wird interessant. Das wird
Ja.
interessant. Es gibt mir noch die Möglichkeit, also einen Anlass, um auf meine erste Begegnung mit den Niagara-Fällen zu sprechen und zu kommen. Ich habe die ja sehr oft gesehen, weil ja der Barry da gelebt hat und auch noch lebt. Also ein Freund von mir. Und ja, also ich finde, das schnell ein bisschen zu viel. Verstehst du? Also ein bisschen zu viel Wasser und ein bisschen zu laut. Also
Ist nicht
im
das richtige
Gegensatz zu
Maß halt,
meinem.
ist nicht das rechte Maß.
Ja, um endlich
Ja.
mal um das auch mal wieder einzubringen. Es gibt jetzt inzwischen keinen Podcast mehr ohne keine Aflevering, also keine den einzelnen Podcast hier, ohne dass wir darauf zu sprechen kommen. Ja, es ist mir schnell zu viel oder zu wenig. Ja, also ich bin ein Mensch der mittleren Lagen. Und mir ist zum Beispiel so ein Wasserfall, wie es gibt ja im Yosemite Nationalpark mehrere Wasserfälle. Diese einzelnen Wasserfälle, die sind mir sehr viel angenehmer. Da kann ich auch wirklich mühelos mir da vorstellen, dass ich da eine halbe Stunde sitze und mir das ansehe. Aber Niagara Falls, dieses Getöse, und diese riesigen Mengen, die da runterstürzen, das wäre einfach zu viel. Nicht? Und insofern würde ich sagen, ja, da kommt auch tatsächlich dieses zum Tragen, was mich insgesamt so bestimmt. Ich habe es gerne so in den mittleren Lagen. Und deshalb sind für mich auch so extreme Landschaften wie Wüsten und Hochgebirge. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einer Eiswüste, ich hätte also eine Einladung in der Antarktis, eine Wanderung zu machen, das finde ich, also für mich wäre das wirklich die Strafe, nicht? Also, und zwar nicht einfach, weil es anstrengend ist, sondern weil ich diese Art von erdrückender Weite und Leere, also mit Doppel-E, erschreckend finde.
Interessant.
Also,
Also,
weil.
das Imposante sozusagen, das wird ja dann zu groß. Ja, ich meine, wie gesagt, also ich bin jetzt ja auch nicht jemand, der jetzt schon dreimal in der Antarktis war und auf 14.800 oder sowas. Insofern, also bei mir ist es eher so, ich finde es aber zum Beispiel, also der Klassiker wäre jetzt so, also es gibt ja dieses eigene Genre des Naturfilms und so, ne? Da gibt es ja jetzt immer diese
Ja.
sehr krassen Produktionen mit, keine Ahnung, Ultra HD und wo natürlich so versucht wird, tatsächlich dieses Erlebnis von in dieser Natur sein, so möglichst pixelgenau zu replizieren.
Also das war da, die Illusion hat man sei dabei.
Na quasi, also ich glaube, so interpretiere ich
Ja,
zumindest
quasi.
Naturfilm, ne? So, also gerade so dieses, dass das ja schon immer wieder gemacht worden ist und in immer sozusagen technisch hochwertigerer und aufwendigerer Art und Weise, ne? Also man hat sich ja nicht damit begnügt, dass man jetzt zweimal die Serengeti gefilmt hat, so also Mitte des 20. Jahrhunderts, und jetzt haben die alle gesehen, jetzt ist mal gut. Also da scheint es ja noch was anderes sozusagen zu geben. Und da, also als Triebkraft, und da finde ich es halt schon, das kann ich nachvollziehen. Also ich gucke jetzt nicht dauernd Naturfilme, also so ein Klischee von einem mittelalten weißen Mann bin ich jetzt noch nicht geworden, aber ich kann es
Ist das
nachvollziehen,
aber
so.
typisch, ja?
Ich glaube schon, dass
Ist
das
das typisch? Also,
so
da
Naturfilme,
wollte ich sowieso drauf zu sprechen kommen.
so Naturfilme und Sport, also Discovery Channel ist, glaube ich, so, früher in den USA war das im Prinzip so, ja, so ein Ding, wo man gedacht hat, das ist dann halt so im Prinzip Männerfernsehen. Und Frauenfernsehen war dann immer Talkshows und Schmonzetten. Also da gibt es ja, glaube ich, schon noch so eine sehr konventionell traditionalistische Genderlogik. Zumindest in vielen Bereichen. Und ich finde, jetzt ist es ja
Gut.
eher so, müsste man halt, gibt es natürlich, also ich bin halt bei Social Media in ganz vielen dieser Gruppen. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielen wolltest, aber da bin ich jetzt tatsächlich in ganz vielen so quasi Fotogruppen, die kriegt man dann auch via des Algorithmus natürlich immer wieder gespielt, reingespielt. Da bin ich in so Fotogruppen, die sich speziell, also auf Naturfotografie oder Fotografie des Universums oder des Himmels oder so spezialisiert haben. Und da gibt es tatsächlich dann auch eine speziell zum Thema Wolken, einmal zum Thema Astrobilder, also astrophysikalische Bilder im Prinzip, ne, astronomische Bilder. Und also Sternenfotografie und Himmelskörperfotografie. Und da, also da merke ich schon, da bin ich voll das leichte Opfer. Also das finde ich super schnell, super gut und faszinierend, ohne dass ich es jetzt selber kann oder so. Und ja, also insofern,
Ja, interessant. Ich weiß nicht, ob ich das hauptsächlich dir verdanke, aber schon seit einiger Zeit fällt mir auf, dass ich im Facebook öfter so sehr schöne Landschaftsbilder bekomme, übrigens auch immer mal wieder so Universumsbilder. Tatsächlich, und jetzt komme ich auf die andere Seite meiner Naturbeziehung zu sprechen, in dieser sozusagen gestalteten Form, ja, wenn wir sozusagen ein Bild von der Natur haben, da ist das oft für mich zwar nicht faszinierend, im Sinne von, jetzt bin ich aber beeindruckt, dass es so was Tolles gibt, sondern ich finde das dann sehr schön. Und das poste ich, also leite ich fast immer weiter.
Ja,
Ja?
genau. Ich sehe das dann immer.
Und das gilt sehr oft, übrigens kommt das für amerikanische Landschaften, aber nicht nur für amerikanische Landschaften vor, auch für sozusagen Wolkenbilder. Das ist bestimmt dir zu verdanken. Und auch ein guter Freund von mir hat ja vor kurzem eine Ausstellung eröffnet mit seinen Gemälden. Und das sind ja auch alles Wolkenbilder gewesen. Das finde ich auch sehr faszinierend. Also, das ist die andere Seite. Wenn ich nicht sozusagen in der Natur bin, sondern mir die Natur in einer gewissen kulturellen Präsentation nahegebracht wird, habe ich ein sehr entspanntes und, wie soll ich sagen, begeisterungsfähiges Verhältnis dazu.
Du
Also
brauchst
ich
ein
kann das
Medium.
wirklich,
Also du brauchst
ich
sozusagen
brauche ein Medium. Ich bin sozusagen,
Medialisierte
ja,
Natur ist für
so könnte
dich
man
ein.
sagen.
Ja,
Ja,
das ist
also
ja,
das.
das ist auch eine gute, da sind wir direkt, das ist ja eine gute, da ist dann das Medium in tatsächlich so im Wortsinn, ne, als so der Vermittler,
Es
oder als die
vermittelt.
Vermittlerin ist es dann halt ein wirklich tatsächlich gefundenes Fressen sozusagen. Es ist halt,
Ja.
genau so verstehen sich natürlich viele Praktiken des Medialisierens wollen ja genau das. Also sie wollen etwas vermitteln und mittelbar machen oder erlebbar machen. Ja, ohne dass man es vielleicht in dem Fall dann durchleiden muss. Ne? Also für mich gilt das natürlich genauso. Wollte ich jetzt sagen im Schneeanzug durch die Antarktis stiefeln? Ja, wohl nicht. Aber darüber eine Doku angucken, finde ich total faszinierend. Und die Bilder
Gut,
genieße
das
ich
ist
halt.
aber wieder auf
Also
einer.
ich glaube, die
Nee,
Medialisierung.
Antarktis ist für mich nur nicht gerade das Ding, ne?
Nee,
Also.
aber ich glaube, was schon halt, ne, die Frage ist ja so ein bisschen, ne, also das ist schon interessant, weil ich dann teilweise auch das Gefühl habe, so dieses, was ich jetzt so mache, dieses, dass man immer wieder Medialisierungen oder Medien, Formen von Medien, die Natur zum Thema haben, konsumiert oder sieht oder auf die zugreift, dass das schon auch dazu führt, dass ich, jetzt einerseits natürlich die Natur auch anders wahrnehme, selber mehr darauf achte und andererseits ist auch wiederum, dass wie so ein Beschleuniger ist, dass ich auch gleichzeitig, dass es wieder sozusagen perpetuiert oder verstärkt nochmal mein Interesse an Natur. Und jetzt kann, das ist dann wahrscheinlich echt so ein rein medialisiertes und primär ästhetisches Interesse auch an Natur, wie du es beschrieben hast. Aber schon, ich glaube, vielleicht unterscheidet uns das auch. Was ich dann auch immer toll fand, ist so zum Beispiel so Wettererfahrungen. Du magst ja eigentlich nur ein Wetter und ich kenne viele Leute, die nur eine Art von Wetter kennen und leben. Aber ich zum Beispiel, ich habe es immer geliebt, auch als Kind, also jetzt so bei so ein bisschen im Regen Fußball zu spielen oder so, ne? Und ich meine,
Aha, nee, kann
bei
ich nicht
Kindern
sagen.
ist es ja auch extrem, ne? Also das merke ich halt, wie das so eine krasse Konditionierung ist, dieses, weil ganz viele Kinder ja total gerne auch draußen sind, wenn dann da Pfützen sind und es ein bisschen regnet. Ich meine, die sind ja auch immer entsprechend angezogen. Ich meine, irgendwie als erwachsener Mensch gewöhnt man sich das ja dann ab, ne? Und ist dann, also sind dann nur noch die wenigsten immer für, also sozusagen Allwetter gerüstet, ne? Was so die Klamotte angeht. Aber Also Kinder können ganz oft mit verschiedenem Wetter viel anfangen, so, oder mit unterschiedlichem Wetter viel anfangen. Und ich habe so das Gefühl, da gibt es natürlich auch bei uns so eine, ja, so eine bourgeoise Gemütlichkeit und Verwöhntheit, dass man nur so in gemäßigten, wir sind jetzt sowieso schon im gemäßigten Klima und dass man aber sowieso
Kann
immer
man sagen,
nur.
ich bin froh drum.
Ja, du bist froh drum. Aber andererseits ist es so lustig, weil du machst dich ja auch so lustig drüber, dass es dauernd irgendwelche Wetter- und Sturmwarnungen gibt. Ne? Also das ist ja auch so. Es gibt
Ja, die
jetzt,
finde ich übertrieben,
wir finden
ne?
es übertrieben, genau. Aber andererseits bist du ja selber jetzt auch nicht ständig draußen bei Wind und Wetter, ne? Also
Nee, also gestern Abend gab es hier, als wir zu Bett gingen, einen heftigen Wind und auch Regen, der gegen die Rollläden klatschte. Das fand ich nicht beunruhigend, aber ich finde das auch nicht angenehm.
ich finde das
Also,
total schön. Wenn man drin ist, umso erst recht natürlich, aber ich mag es zum Beispiel auch voll. Ja, also ich fand manchmal, also bei dieses Fritz-Walter-Wetter beim Fußball, das ist ja auch so ein typisch deutsch. Also
genau.
das fand ich
Der
schon echt,
Schotte liebt
ja, der
Landregen.
Landregen, genau, den Landregen und so. Aber ich finde das schon krass, ja, also das finde ich, habe ich schon immer sehr genossen. Und da, ja, ich finde auch schon so, weil man auch so bei Sturm oder so, das ist ja das Coole, auch wenn man kleine Kinder hat. Das ist ja oft so, es gibt ja so wetterspezifische Aktivitäten. Also ich würde jetzt natürlich auch nicht mehr mit Mitte 40, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, bei Herbstwind mit Drachen vor die Tür gehen und Drachen steigen lassen, was ja manche Erwachsene vielleicht auch machen. Aber mit Kindern macht man es und das finde ich schon immer auch echt cool. Also einfach auch, das ist ja dann so die, ja, da wird dann so die Kraft des Windes und der Natur auch nochmal greifbar. Das sind für mich schon immer tolle Erfahrungen. Ich glaube auch so, tatsächlich auch so, also da würde ich aber sagen, wie du, da bin ich so ganz langweilig in dem Sinne, dass ich so, ja, das ist ja so ganz konventionalisierte Erholungspraxis, ne? Und aber es ist ja auch nachgewiesen. Also es gibt ja super viele Studien dazu, dass so dieses eine halbe Stunde spazieren gehen, ist ja, gehen am Tag draußen, ist ja wohl ein super Antidepressivum, ne? Also das ist,
Also ja, also ich gehe ja sehr gerne spazieren.
aber du sagst, es ist natürlich
Aber
die Natur, weil es ist ja immer sozusagen durch
ja, gut, ich gehe
Wohngebiete.
dann hier durch und die Kulturlandschaft hier, also so, mein, du weißt ja, wo wir wohnen, wir haben es ja nicht weit bis zum nächsten Wald. Dann gehe ich am Wald entlang oder im Wald und das ist dann eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde ist das vorbei. Manchmal gehe ich ja mit dem Franz ein bisschen länger. Das ist ja wirklich nicht wandern, sondern spazieren gehen. Und das gefällt mir. Ich gehe überhaupt gerne zu Fuß. Und insofern diese Art von in der Natur sein, auch wenn es eine kultivierte Natur ist, ja, das gefällt mir schon sehr. Aber es verliert für mich seine Behaglichkeit, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo wäre, wo ich nicht mehr wüsste, wie ich jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde wieder auf eine Straße komme oder an Ortsrand oder
Ja,
sowas.
okay,
Nicht?
ja.
Aber ich, na, also
Aber das ist
das,
einfach
aber
Feigheit
wir, ja, kann
sozusagen.
man sagen. Also wir liegen, aber gut, da hat mir ein richtiges Stichwort gegeben. Wir liegen doch nicht so weit auseinander.
Nee, voll.
Ich würde auch nicht sagen, also habe ich eben vielleicht ein bisschen übertrieben, immer dann, wenn eine Natur ungemütlich wird, will ich nichts mehr damit zu tun haben. Aber tatsächlich ist es so, du hast eben etwas überspitzt gesagt, ich mag nur ein Wetter. Ja, da ist was Wahres dran. Allerdings ist es dann schon etwas weiter definiert. Es muss zum Beispiel nicht unbedingt schneien oder regnen oder stürmen. Ich habe es gerne eher trocken und eher so leichter Wind und sowas. Ne? Aber ich denke, wir müssen auch noch einen anderen Aspekt ansprechen, der etwas genereller ist. Nämlich, wenn wir über Natur sprechen, in unseren Zeiten kann man zwei Sachen, glaube ich, nicht unerwähnt lassen, nämlich, dass wir in einer bestimmten Weise mit der Natur beschäftigt sind, ja, permanent in allen Medien. Und da geht es nicht um die Schönheit der Natur und da geht es auch nicht um den Erholungscharakter von Naturerlebnissen, sondern da geht es darum, dass der Mensch in einem spannungsvollen Verhältnis zur Natur steht. Und da meine ich in einem doppelten Sinne. Und das würde ich gerne noch mit dir kurz besprechen. Also, doppelter Sinn heißt, ich habe immer schon auch die gefährliche Seite der Natur gesehen. Ja, es hat ja auch schon zu Zeiten, als ich ein Kind war und auch in Vorzeiten, Naturkatastrophen gegeben.
Also so im 17.
Also
Jahrhundert,
nicht nur
als du
Erd.
Kind warst.
Ja, gut, ich schenke dir das. Also, so Stürme,
Sturmfluten.
Feuersbrünste, Hochwasser, Dammbrüche und alles Mögliche, ja, ganz zu schweigen von Epidemien, ja, und sowas. Gut, also die Natur war immer auch gefährlich. Ja? Und das haben wir ja auch heute noch. Und jetzt, das wird das ergänzt mit dem Gedanken, ein Teil der Gefährlichkeit der Natur ist dadurch bedingt, dass wir Menschen zu sehr auf sie eingewirkt haben. Haben wir also ein doppeltes Verhältnis. Einerseits fühlen wir uns verantwortlich, die Natur zu schonen, andererseits uns vor der Natur zu schützen. Und das ist jetzt weit über persönliches Erleben hinaus. Und da muss man sich aber doch schon auch mal die Frage stellen, was ist denn da das Richtige? Nicht? Also, wie viel Verantwortung trägt denn jetzt jeder Einzelne von uns für den Erhalt der Natur? Und wie viel Grund haben wir, Sorge zu haben vor den Gewalten der Natur? Das finde ich eine interessante Frage, die ich nicht beantworten kann, jedenfalls nicht so ad hoc, aber die man mal gestellt haben sollte.
Ja, das stimmt. Also
Und ich
das ist
finde
jetzt
das,
das
ja, bitte.
Spannungsverhältnis von Natur und Umwelt auch. Also das ist ja so
Ja.
Umwelt und Umweltschutz, also im Englischen halt eben Nature, Environment. Jetzt hatten wir eben Nature, Environment, Wilderness, ne? Also jetzt haben wir eben, also im Deutschen eben auch, ne? Es gibt diese Begriffe von Natur, Umwelt und Wildnis und das ist dann immer, die gehen ineinander über, aber die gibt es, ja, die sind halt eben nicht genau trennscharf, bedeuten teilweise auch synonym benutzt. Also Umweltschutz und Naturschutz sind ja teilweise, sind sich ja nahe oder nahe Verwandte. Ja, aber klar, beides stimmt. Also ich glaube, aber man könnte ja auch so sagen, ne? Genauso wie, also die Natur ist für den Menschen nie so bedrohlich wie der Mensch für die Natur, das schon gewesen ist, ne? Und das, also das lässt sich ja relativ deutlich, jetzt sagen, ne? Also der Mensch ist ja, für die Natur dieses Planeten, sag ich mal, das Verheerendste überhaupt gewesen und geworden. Also das Artensterben in der Natur oder sowas. Da sind wir ja mit Abstand diejenige Spezies, die sozusagen allein verantwortlich dafür ist, dass diese ganze aus ne, dass reihenweise Spezies sterben oder dass ja, sich die Durchschnittstemperaturen auf der Erde geändert hat und fortwährend ändert. Da gibt es sicherlich ein Spannungsverhältnis, aber nochmal, also ich finde, und natürlich genau das, was du auch gesagt hast, ist, man sollte mittlerweile halt annehmen können, meines Erachtens auch, dass sozusagen das, was ja immer der anthropogene Klimaeffekt genannt wird, dass das jetzt uns auch dazu vielleicht mal bringt, also die Effekte, die wir ja sehen, ne, Stichwort Flut im Ahrtal und so. Das sind ja, und auch jetzt, wenn man einfach guckt, wie viele der letzten 12 Monate jeweils die heißesten gemessenen waren,
Ja, habe ich
jeweils,
gelesen, habe ich
jemals in
gelesen.
der Menschheitsgeschichte und so. Also man, ne, it is science, ne? Also man braucht jetzt da nicht mehr rumzuphilosophieren, sondern das ist halt klar, dass das
Hey,
sozusagen.
also dieses Wort, dieser ironischen Ton lehne ich ab als Philosoph,
Ja,
ja,
okay, aber du weißt, was ich
um zu
meine.
philosophieren. Ja,
Ja,
ja.
aber du weißt, was ich meine. In, das ist halt, ja, das glaube ich, ist eben schon so, ne? Also klar kann man sagen, als Mensch nimmt man die Bedrohlichkeit der Natur wahr, aber frag mal die Natur, ne? Wie die Bedrohlichkeit des Menschen wahrnimmt.
Ja, gut. Aber die Tatsache, dass es eine Bedrohung der Natur durch den Menschen gibt, heißt ja nicht, dass es eine unberechtigte Furcht der Menschen vor den Gefahren der Natur gibt.
Nee, überhaupt nicht,
Und
ne? Und das, ja, das sage ich ja auch nicht. Aber ich glaube, es ist halt so, es ist halt so eine sehr anthropozentrische, also es ist ja schon so eine sehr
ja.
menschenzentrische Betrachtungsweise. Und ich finde dieses, also da, jetzt, wir sind jetzt ja wieder in einem Bereich, über den wir ja schon öfter, glaube ich, geredet haben.
Ja.
So, und ich finde ja immer, ja, also was mich halt so ein bisschen stört, ist halt genau, also einerseits diese Verwunderung vielleicht oder diese so eine fast so eine Empörtheit, ne, dass jetzt dann da Gebäude kaputt gehen und so und Hab und Gut wegschwimmt und dann ja und dann gleichzeitig halt so eine krasse Untätigkeit irgendwie ja den Tatsachen in die Augen zu sehen und was dagegen zu tun und das ja, das macht
Ah,
mich
ja,
schon,
gut.
das macht mich schon auch ein bisschen, also das lässt mich schon sehr an, jetzt sage ich es doch mal, an der menschlichen Natur zweifeln. Ne?
Ja, da beziehe ich jetzt auch Stellung dazu. Ne? Habe ich mir in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast auch das Schlagwort moralischen Humanismus ausgedacht. Und ich meine damit Folgendes. Ich bekenne mich jetzt, ohne dass ich das gut begründen könnte, zu folgendem Standpunkt. Im Zweifel wäre ich immer für den Menschen. Also, wenn es darum geht, ein Stück Natur zu retten oder eine bestimmte Anzahl von Menschen zu retten, wäre für mich immer die Neigung, die Menschen zu retten. Und insofern ist das für mich auch zum Beispiel immer sehr schwierig mit dem Schutz von bestimmten Naturstücken, wenn dieser Schutz zum Beispiel bedeuten würde, dass Leute arm bleiben, weil sie diese Natur nicht mehr so benutzen können, wie sie das gewohnt waren. Also ich kann das noch nicht so genau formulieren. Ich glaube aber, es stellt sich viel öfter, als man denkt, die Entscheidungsfrage, willst du mehr menschliches Glück fördern oder willst du mehr Natur erhalten?
Ah, das glaube
Ja,
ich eben gar
und
nicht.
das ist eben ein Punkt, wo wir uns wahrscheinlich unterscheiden.
Ja,
Ja,
aber
du
ich
glaubst das
glaube,
nicht.
nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ganz oft die Fragen in dieser Art und Weise geframed werden. Und meistens geht es nämlich dann nicht um die Menschen oder das Wohl der Menschen, sondern es geht dann halt eigentlich um Wirtschaft,
Kapitalismus, ja.
ja, um wirtschaftliche Interessen, ne? Und da, die brauchen diese Scheingegenüberstellung von, wenn wir jetzt hier nicht radikale Marktwirtschaft machen können und hier ein paar Wälder wegroden und noch ein Braunkohlegebiet machen, dann haben wir alle keine Energie mehr. Aber ich halte das in den allermeisten Fällen für absolute Scheinargumente. Und das hat, diese Gegenüberstellung ist halt sozusagen die konventionalisierte politische Denkfigur und die auch sozusagen die Figur des politischen Pitches. Und ich glaube, die müsste man sozusagen fundamental hinterfragen. Denn es ist ja genauso wie du, also denn ich glaube, diese Entscheidung zwischen, ne, also das ist ja immer so dieses, so eine FDP-Rhetorik von, man kann nur entweder die Wirtschaft oder die Umwelt. Das ist ja brutaler Quatsch, denn wir wissen ja, dass man sieht es ja in Deutschland oder auch Ja, also, aber so bei uns zumindest sieht man es ja deutlich, dass ja Leute wählen ja nicht die Grüne Partei oder die Grünen, weil sie die für die wirtschaftsnah halten, sondern sind ja eher desillusioniert, wenn sie dann herausfinden, dass das doch in manchen Punkten so ist, sondern die Leute haben ja ein Interesse an Fragen von Naturschutz, von Klimaschutz, von Umweltschutz. Und ich finde, das ist so eine krasse, so eine politische Denkfigur, dass nur das eine geht oder das eine dann immer zu Lasten des anderen geht. Ich glaube, das ist, ganz oft redet man tatsächlich von den Interessen von einzelnen, großen, ne, kapitalistischen Akteuren, die sozusagen, die dann halt irgendwie dann also nicht irgendwelche Regularien befolgen wollen, ne? Das finde ich ist brutaler Quatsch, ne? Und ich meine, also da glaube ich, die Gegenüberstellung ist halt meines Erachtens oft eben eine Scheingegenüberstellung. Ich sage ja auch nicht, dass das eine sozusagen, ich würde auch nie sagen, hier ein Stückchen grüne Wiese, wenn dann halt zwei Kinder deshalb verhungern müssen, ne? Aber
Ja,
wo
gut, das
gibt's
wäre jetzt sozusagen ein künstlicher Gegensatz.
Das
Aber
ist eben genauso ein
das
Künstler.
wäre.
Ja, und ich finde halt eben, das ist aber oft so, so wird es uns halt verkauft und ich halte das für totalen Quatsch, weil es ist ja so, also es ist ja, es gibt ja mittlerweile, es ist ja auch, sind ja unheimliche Wachstumssektoren. Wenn man sich nicht so abkochen lassen würde, sozusagen von anderen Nationen, in diesen Innovationssektoren, dann könnte man ja schon viel weiter sein. Und zum Beispiel weißt du, der technologische Rückstand, den Deutschland mittlerweile sich erarbeitet hat, den haben wir uns nicht erarbeitet, weil wir ein paar Windräder gebaut haben, zu viel. Das hat damit halt nichts zu tun. Aber ich glaube, so wollen halt immer alle denken. Und es ist so einfach und so verführerisch, so zu denken. Aber es ist total stumpf. Und um mal halt sozusagen bei dieser Figur des moralischen Humanismus zu bleiben, ich meine, am Ende bleibt das Human in Humanismus ja nicht übrig. Weißt du, also wenn
Ja,
dieser
gut, also das
Planet,
ist.
ne, also dann hast du ja dein ultimatives Dilemma. Weil, also ich meine, du siehst es ja im Ahrtal oder was weiß ich, ne, da sterben ja Leute. Also, und das ist ja Klimaschutz, ist ja auch, muss
Menschenschutz.
Menschenschutz, ne?
Ja, gut, also ich wusste, dass ich mir da einen Nasenstüber einfange, aber den wollte ich mir auch einfangen, denn ich fand das eine sehr überzeugende Rede von dir, aber nicht alle meine Zweifel sind ausgeräumt. Und diese Resten von Zweifeln, die will ich doch nochmal zum Schluss formulieren. Nämlich, eben habe ich sozusagen die moralisch einwandfreie Position beschrieben, nämlich, manche Leute müssen die Natur brauchen, und zwar auch vielleicht in einer irgendwie zerstörerischen Form, um sich selber eine Lebensmöglichkeit zu schaffen. Aber da hast du gesagt, das ist in den meisten Fällen ein Scheingegensatz, ja. Aber andererseits hast du ziemlich zu Beginn unseres heutigen Podcasts eingeräumt, dass du die menschliche Natur zweifelhaft findest, weil die Menschen doch kaum bereit sind, Opfer zu bringen, um das, was sie einsehen, nämlich dass man die Natur schonen müsste, denn auch tatsächlich durchzuführen, wenn es für sie zu unbequem wird. Ja, also mit anderen Worten, es gibt auch im Alltag immer mal wieder die Alternative, schone ich jetzt wirklich die Natur, das heißt, bin ich umweltbewusst in allem, was ich tue, oder mache ich es mir schön? Ja? Und da meine ich, sehen wir doch sehr über den ganzen Planeten und jetzt mal auf uns fokussiert, auch gerade bei uns, dass sehr viele Leute, die dauernd die Rede von der Umwelt im Munde führen, dann doch paketeweise sozusagen sich alles ins Haus schicken lassen oder jede Menge Müll produzieren oder irgendwas, ja. Oder jetzt manchmal etwas pauschal, tut mir jetzt leid, kriege ich wahrscheinlich, kriegen wir jetzt schlechte Reaktion. Grün wählen und SUVs fahren, nicht? Und so, solche Sachen. Also es gibt doch da auch manche Widersprüche. Und deshalb meine ich, man muss auch sehen, dass es zur menschlichen Natur gehört, Opfer, die einem vermeidbar erscheinen, zu vermeiden. Und deshalb kommen wir aus diesem Dilemma nicht so ohne weiteres raus.
Nee,
Und
das glaube ich.
das gilt für Individuen genauso wie für Gesellschaften.
Ja, glaube ich auch, aber ich würde schon sagen, also für mich gibt es da nochmal einen Unterschied. Also ich finde in der Alltagspraxis so von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen, da glaube ich, da werden wir mit so komplexen Komplexitäten und auch unseren eigenen inneren Widersprüchen irgendwie leben müssen. Und da geht es ja dann eher darum, dass man vielleicht so viel tut, wie man kann und dass man sich auch mal für die Bequemlichkeit entscheidet und so. Das finde ich, würde ich jetzt auch immer legitim finden. Aber es ist dann nochmal was anderes, weil ich glaube, diese größere Tendenz ist ja, dass man genau diese Art von moralischem und ethischem Verhalten eben individualisiert, aber sozusagen strukturell nichts tut. Das ist ja ein Argument, was ich hier schon öfter gebracht habe. Also man könnte ja, man müsste strukturell Sachen ändern, damit sie impactful werden. Also es bringt jetzt nicht, bei uns in der Wissenschaft, ne, gibt es jetzt so viele WissenschaftlerInnen, die jetzt sagen, ach ja, wir haben es jetzt gesehen mit Corona, man muss ja nicht mehr auf jede Tagung fliegen. Das ist super, das finde ich auch voll gut, dass wir das machen, ne? Dass jetzt weniger Flugverkehr halt stattfindet. Aber das ist halt scheißegal, solange halt dann, weiß nicht, Taylor Swift und ihre Oma und so in weißt du, überall mit dem Privatflieger hinfliegen, ne? Also, oder die, also man sieht ja, die Flugverkehrszahlen sind ja für außer deutsche Airlines schon wieder auf Vor-Covid-Niveau. Also die Leute fliegen halt die ganze Zeit, ne? Und ich finde halt, wenn jetzt, weißt du, wenn jetzt dann drei Leute auf ihren Jahresurlaub irgendwo auf Mallorca verzichten, oder sich denken, ja, dann fahre ich lieber mit einem Elektroauto und mit einer Fähre, weil das besser ist als mit einem Flieger. Das bringt halt wenig, wenn man nicht strukturelle Anreize schafft, ne, dass Sachen sich wirklich verändern. Ne,
Ja,
und da würde ich
da
eben
stimmen
sagen,
wir wieder.
dieses ganze Fiasko mit der Deutschen Bahn, das ist so jämmerlich und traurig, weil das so ein gutes Verkehrsmittel wäre. Der öffentliche Personennahverkehr, aber das ist halt scheiße und da können wir individuell nichts dran ändern, weil wir dann immer vor diesen Entscheidungen stehen. Haben wir es jetzt wirklich bequem oder kommen wir 3 Stunden später mit dem Zug ohne Bordbistro? Also, und das kann ja nicht die Alternative sein. Das meine ich, das ist das, was mich ärgert, ne? Weil ich glaube, klar ist
Ja,
es so, dass
richtig.
man das Individuelle, das wird man, das, und da gibt es ja viele Gute, die schon was versuchen. Und da gibt es dann auch die Leute, die mit diesem Di der Diskrepanz leben. Ja, ich bin vegan, aber fahren mit dem SUV die Rehe tot oder so auf dem Weg zum Biomarkt. Ne? Das, klar, das gibt es. Diese Art von ultimativen also vermeintlichen Paradoxien,
Paradoxie,
die
genau.
gibt es in unserem Alltagsleben. Aber ich glaube, also da würde ich auch immer sagen, das ist auch so ein, ne, so ein Klischee. Guck mal, ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad, ne, mit dem ich weitere Strecken zurücklegen kann, um weniger Auto zu fahren und so. Das tun so viele
Finde ich
Leute, die ich
super.
kenne. Ja, aber das tun so viele Leute, die ich kenne. Das ist jetzt ja gar nichts Besonderes. Ich esse auch immer noch Fleisch. Ich esse halt weniger Fleisch.
Ja,
Wir
ich
essen
auch.
als Familie weniger Fleisch. Wir achten sehr darauf, wo es herkommt. Wir kaufen es nicht mehr im konventionellen Supermarkt und, und. Da kann ja jeder was tun. Und ich kenne auch viele Leute, die vegan leben und das respektiere ich total, finde ich super. Aber auch das, ne, all der Veganismus von so gutbürgerlichen Leuten, die auch diesen Luxus ja haben, das muss man ja auch sagen, der ändert jetzt auch
Ja,
nichts
ja.
daran, dass dann halt 2 Drittel der Bevölkerung immer noch zu McDonald's laufen. Oder das ist halt so, da müssten ja halt strukturell müsste da halt was passieren, ne?
Ja,
Und
stimme ich dir völlig
das
zu.
ist, weil man, da würde ich eben 2 Sachen zu sagen. Also das eine ist diese Struktur und da sind wir nicht immer als Einzelne gefragt. Und da muss man eben sagen, es ist auch immer total sexy. Es ist ja mittlerweile ein eigenes Distinktionsmerkmal. Es ist eine Klassenzugehörigkeit, wenn man sich irgendwie eine gewisse Art von Lifestyle. Es ist ja eine Lifestyle-Sache oft jetzt so, ich bin vegan und fahre nur noch E-Bike. Ja, aber das muss man sich halt auch ein E-Bike leisten können, ja. Ne? Und das finde ich ist halt, ne, da, oder Stadt-Land-Verkehr, es müsste öffentlichen Personennahverkehr geben, damit Leute auch mit zwei Kindern wirklich auf ein Auto verzichten können, wenn sie nicht in der Stadt wohnen, weil sie sich da die Mieten nicht mehr leisten können und so. Ne? Das ist das, was mich so ein bisschen fuchsig macht an diesen ganzen Sachen. Und das sind halt eben strukturelle Fragen. Ne? Und ich finde, bei vielen Leuten ist das Mindset schon da. Und dass die Leute, ich glaube, das ist halt auch so, da gibt es so eine. Vielleicht so eine Reverse Frustration oder sowas, ne? So eine Frustration bei vielen Leuten, weil sie merken, sie können bei diesem Thema Umweltschutz vielleicht auch gar nicht so gut mitmachen, eben weil sie auf dem Land leben und ihnen die
Ja.
Ressourcen fehlen und sie auf die alte Klapperkarre mit Dieselmotor angewiesen sind, ja, weil sie sich nichts anderes leisten können, dass die dann irgendwie vielleicht auch in so eine Protesthaltung kommen und denken, entweder wir oder die Umwelt. Ne, das kann ich nachvollziehen auf der individuellen Ebene. Ich halte es für diskursiv, fatal und fehlgeleitet. Und ich glaube, da müsste man eben anpacken. Und deshalb finde ich auch so dieses, ich muss mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, wir, unsere Lastenbike-Fahrer, ja. Aber wir sind auch nicht das Problem, aber wir sind auch nicht die Lösung, ne? Also, und so sollten wir uns auch nicht verhalten. Und nicht jeder Privatveganer muss sich auf die Schulter klopfen, weil er jetzt die Erde rettet oder wenn das nur darum tut. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich finde es ethisch total richtig, aber nochmal, dann lieber demonstrieren und an den Strukturen was ändern oder so, als, weißt du, zweimal die Woche auf Fleisch verzichten.
Ja, also da sind wir wieder völlig beieinander und ich fand das eine sehr tolle Rede von dir gerade übrigens, wenn ich das mal so zwischendurch bewerten einwerfen darf. Ich lese gerade ein Buch von einem japanischen Philosophen, das heißt Systemsturz. Und da geht es genau darum, dass alles nichts nützt, wenn man nicht die kapitalistische Art zu wirtschaften überwindet. Und ja, dann aber ist eben die Frage, wie kriegt man die Mehrheit von Bevölkerung dahin, Regierungen zu wählen, ne, die
Na ja,
genau
klar.
das abmachen wollen, nämlich den Kapitalismus abschaffen, nicht? Gut, aber jetzt sind wir sozusagen in ein anderes Feld
Naja,
reingeraten,
oder halt
nämlich
die
in
An
die Politik.
genau, das Anreizsystem,
Bitte.
also meines Erachtens, wenn es so ein Anreizsystem gäbe, eben für besonders nachhaltiges, tatsächlich nachhaltiges Wirken, ne? Also auch sozusagen, dass man einfach Innovationen, wie kann man sozusagen Flugverkehr gestalten, dass er nachhaltiger ist oder so. Aber nicht diese ganze Fake-Scheiße, dass sich jetzt jede Airline irgendwie auf die Schulter klopft mit ihrer Umweltbilanz und weißt du, beim Endabnehmer sich das noch bezahlen lässt. Ich mache diesen Flug klimaneutral für 20 Euro mehr. Und dann, weißt du, das sind ja
Ja.
alles diese Fake-Agencies, Agenturen, die sich jetzt darauf spezialisiert haben, das Greenwashing zu betreiben
Die
von
Leute
Großkonzernen.
einzufangen,
Und
ne?
das ist aber genau das Problem, ne? Dieses Greenwashing und so. Das scheint, also es gibt ja einen Anreiz, Sachen green zu waschen. Das heißt, man ist sich ja schon bewusst, auch die Großkonzerne wissen, oh, wir müssen da was fürs Image tun. Aber es reicht eben, jetzt reicht es noch was fürs Image zu tun. Und ich glaube, man muss dahin kommen, dass das eben nicht mehr reicht. Dass
Genau.
es auch für die Politik nicht mehr reicht, dass man da eben so ein, da braucht man, ja, und da braucht man so ein systemisches Umdenken, dass wir
Das
tatsächlich
glaube ich auch.
ja, die Natur erhalten wollen.
Das.
Diese schöne, geile Natur mit ihren geilen Wolken, um nochmal zum
Ja,
Ausgangspunkt
gut.
zurückzukommen.
Also was Wolke betrifft, sind wir ja schon wieder einer Meinung. Nee, also ich glaube, da haben wir auch was Wichtiges. Wir sind da nicht so weit auseinander. Aber ich bin eben 30 Jahre älter als du und ein wirklich ein alter Mann. Du bist ja ein mittelalterlicher Mann, ein mittelalter Mann, nicht ein mittelalterlicher Mann. Sagen wir mal, mein Optimismus ist gebremster als deiner, nicht? Also, das ist ein gigantisches Unternehmen,
Voll,
nicht?
das
Ein
ist ja.
gigantisches Unternehmen, die Volkswirtschaften aller Länder so umzustellen, dass nicht mehr die kapitalistische Denkweise sozusagen unser Handeln bestimmt, auch das Handeln und gerade das Handeln von im System. Und ich Ich bin ziemlich sicher, dass ich diese Umstellung jedenfalls nicht mehr erleben werde. Dennoch bin ich bereit, und das ist jetzt mein letztes Wort dazu, dennoch bin ich bereit, meinen kleinen Anteil dazu beizutragen. Und ich gehöre schon lange, wirklich schon lange, zu den aktiven Förderern des ÖPNV.
Ja, das
Ja,
finde ich sehr gut. ÖPNV rettet uns. Und
ich bin da sehr engagiert.
ich freue mich auf mein E-Bike diese Woche und
Ja,
werde
das gönne ich
alle
dir auch.
Podcast-HörerInnen auf dem Laufenden halten, was die Fortschritte an dieser Front angeht. Bei Wind und Wetter werde ich mich aufs Fahrrad schwingen.
Gut, also ich kann nur garantieren, dass ich bei Wind und Wetter auch den Bus benutze, selbst wenn ich dann unter einem Schirm zur Bushaltestelle gehen muss und vielleicht feuchte Füße bekomme.
So
Ja,
muss,
es
so
war wieder
muss.
schön mit dir.
Mit dir auch. Und weißt du, was da hilft?
Stehe
Gummistiefel.
mir nicht.
Stehen mir auch
Latsche dann
nicht.
wie Goofy.
Ja, aber es muss,
Steht
manchmal
gerade,
muss.
glaube ich, ne?
Nee, Gummistiefel
Manchmal
sind,
muss, ja.
manchmal muss. Hat mich gefreut. Ich rufe jetzt
Ja,
gleich
mich
nochmal die
auch.
Mama
Ich
an,
hoffe,
ne?
es hat. Ja, ich kümmere mich um sie.
Mach das bitte und ich rufe gleich nochmal an. Danke, mach's gut.
Okay,
Ciao.
ne? Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.